Guten Tag, ich begrüße Sie zum fünften Mal bei meiner Vorlesung Moderne Philosophie. Ich habe in der letzten Vorlesung aus dem letzten Absatz in Carnaps Vorwort zu seinem logischen Aufbau der Welt einige Schlüsselwörter aufgenommen, die meines Erachtens wichtig sind, wenn man die Modernität dieser Philosophie, also dieser Philosophie des logischen Empirismus, beurteilen will, die aber natürlich auch je für sich betrachtet für uns Schlüsselbegriffe sind und weiter im Spiel bleiben werden in meiner Vorlesung. So habe ich zum Beispiel als typisch hervorgehoben in diesem Vorwort, dass wenn Carnap seine Denkhaltung auf die geschichtliche Gegenwart bezieht, da habe ich ja vorher lang einen Aspekt besprochen, unter dem er das gerade nicht tut, aber dass wenn er seine Denkhaltung auf die geschichtliche Gegenwart bezieht, dass er das dann über die Vorstellung von Klarheit tut, und zwar Klarheit eigentlich als einen stilistischen Begriff. Noch vor der eingehenderen Auseinandersetzung mit jenen Schlüsselbegriffen oder zumindest einigen von ihnen, habe ich aber am Schluss ein anderes Thema angesprochen, das sehr große Bedeutung hat für Carnap und auch insgesamt im Wiener Kreis, das Thema Einheit. Das Motiv der Einheit hat unter verschiedenen Gesichtspunkten mit Modernität zu tun. Zunächst aber begegnet es hier in diesem Kontext in Gestalt des Begriffs Einheitswissenschaft. Da ist das bloße Wort als solches schon wichtig. Ich meine, da hat die Parole schon sachliche Bedeutung. Denn nur wenn ein einheitliches Bild von Wissenschaft besteht, kann man sinnvoll von dieser Wissenschaft als einem Maßstab für die Philosophie und insbesondere die Modernität der Philosophie sprechen. Auf diese Weise kann aber auch das, was als Modernität erscheint oder ausgegeben wird, verschieden sein, abhängig davon, was man genau unter Einheit der Wissenschaft oder Einheitswissenschaft oder Einheit der Wissenschaften versteht. Dass es da Unterschiede gibt, haben wir schon bei dem Übergang gesehen von Mach zu Carnap. Und so sind dann auch, das wird erst in der nächsten Woche zentral als Thema auftauchen, so sind auch die Differenzen zum Beispiel zwischen Carnap und Otto Neurath zu verstehen. Also viele von den Differenzen, die zwischen den beiden bestehen, kann man sich erklären, wenn man ihr jeweiliges, nämlich sehr abweichendes Verständnis von dem zur Kenntnis nimmt, was Einheitswissenschaft eigentlich heißt. Ein Selbstbewusstsein von Modernität bei Carnap haben wir also in zwei Hinsichten getroffen. Die zweite war diese eben angesprochene Gewissheit, subjektive Gewissheit, die er da zum Ausdruck bringt, sich mit anderen Strömungen in der gegenwärtigen geschichtlichen Situation, in Kunst, Architektur, in der Kultur, in sozialen Bewegungen, also sich mit anderen Strömungen in der gegenwärtigen geschichtlichen Situation in einer Übereinstimmung zu finden, die allerdings zunächst einmal nur auf dieser stilistischen Ebene wahrgenommen wird. Die andere Hinsicht habe ich schon vorher gekennzeichnet als die Überzeugung, eine schon lange intendierte Kritik und Überwindung der Metaphysik endgültig erreicht zu haben. Die moderne Logik gibt das Mittel an die Hand, sowohl in der Philosophie als solcher, alle jene Missverständnisse und Fehler zu bereinigen, die letztlich der Grund dafür sind, dass nie eine allgemeine Einigung über auch nur ein Prinzip erreicht werden konnte, die man aber doch brauchte, so eine Einigung, damit die Sache, die Philosophie überhaupt den Status einer Wissenschaft beanspruchen kann. Das ist ein entscheidender Punkt. Kleiner Einschub, das hat auch schon Descartes verstanden, dass die Bereinigung der philosophischen Sprache wohl automatisch auch alle philosophischen Probleme lösen würde. Ende des Einschubs. Aber der wesentliche Punkt ist, dass sie, die moderne Logik, zugleich auch die Mittel an die Hand gibt, um jenes Angebot an begrifflicher Klärung machen zu können, das die Wissenschaft von sich aus braucht, und zwar ohne den Wissenschaften damit etwas aufzuoktroyieren. Stichwort hier Neutralität. In diesem Sinn gehören Neutralität und Einheit zusammen. Diese Philosophie kann sich dadurch definieren, dass sie in der Logik eine einheitliche und unbestrittene Basisdisziplin hat, eventuell erweitert um grundlegende Disziplinen der Mathematik, und dass sie auch Fortschritte in verschiedene Richtungen machen kann unter dem Dach eines gemeinsamen Projekts. Wie das genau aussieht, ist dann unter anderem natürlich eine Frage der Auffassung von Empirismus. Was man genau auch, man kann ja auch unter Empirismus Verschiedenes verstehen. Also Neutralität, Einheit und Klarheit bilden ein gemeinsames Syndrom. Und so hängt dieser Aspekt von Modernität, also der in dem Einheitsgedanken beschlossen liegt, wenn auch an einem eher dünnen Faden, mit dem anderen, mit dem stilistischen, zusammen, über diesen Zusammenhang von Neutralität, Klarheit, Einheit. Wie unter diesem Aspekt des Einheitsmotivs die logischen Empiristen sich dann ihrer Modernität auch versichern konnten, also dass das eben nicht nur so quasi eine Fantasie ist, eine Einbildung, sondern sich dieser Modernität auch versichern konnten bei der gleichzeitigen avancierten Wissenschaft, das ist einmal beschrieben worden von Stephen Toulmin, eher sehr polemisch und nicht hundertprozentig treffsicher, in seinem Buch Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity. Ich lese Ihnen da kursorisch einen Absatz vor aus dem Toulmin. The move away from the historical, concrete or psychological toward the formal, abstract or logical is evident in natural science in the 1920s and 30s. The leading mathematicians of the time concentrated not on applied problems, but on problems in pure analysis, differential geometry, and other eminently non-applied fields. Physicists applauded the fact that the concepts of general relativity and quantum mechanics eluded attempts at grasping them intuitively, aside from their mathematical definitions. Even the behavioral scientists attempted to construct axiomatic theories which might give psychology and sociology the abstract power of Euclid's geometry or Russell and Whitehead's logic. In retrospect, they would have done better to set aside dreams of a universal recipe for theoretical construction and focus instead on the varied demands of their specific problems. One key example of this general return to formalism is the revival of positivism by the Vienna Circle philosophers of the 1920s. Descartes' methods always had a double focus, in part crypt-analytical, to decipher the language in which the Book of Nature was written, in part foundationalist, to give both science and epistemology a provable certain basis. The nostalgia for the certainties of the 17th century philosophy that motivated this alliance of positivism with formal logic is hard to overlook. Where Euclid was, there Russell shall be. Diese Bemerkungen bringen den logischen Empirismus in eine positive Beziehung zu Descartes, die ein Autor wie Carnap selbst keineswegs gesucht hat. Wäre dem ganz fremd gewesen, hätte sich da nicht erkannt in diesem Bild. Da kommt es auf den Gesichtspunkt an. Wenn Metaphysikkritik das entscheidende Motiv ist und die Dominanz einer subjektiven Perspektive bei Descartes als anti-empiristisch empfunden wird, dann ist er eben gerade nicht modern. Wenn man aber die Zusammenhänge unter dem Gesichtspunkt der Einheitswissenschaft betrachtet, ist es anders. Dann ist er tatsächlich ein Vorläufer. Allerdings, das ist eine sehr komplizierte Sache, denn genau an diesem Punkt wird relevant, was ich vorher gesagt habe, dass nämlich das, was als Modernität erscheint, verschieden sein kann, abhängig davon, was man genau unter Einheit der Wissenschaft versteht. Otto Neurath, so wie Carnap ein Gründungsmitglied des Wiener Kreises, hat ein Konzept von Einheit der Wissenschaft entwickelt, das sich, ich übertreibe da ein wenig, aber nicht allzu sehr, geradezu durch seinen Antikartesianismus definiert. Der hat das auch ausdrücklich gemacht. Wir werden nächste Woche auf einen Text von ihm eingehen, wo er das sagt. Er falsifiziert, Neurath falsifiziert also gewissermaßen die Diagnose von Toulmin, die ja in der Tat auf einer viel zu groben Sicht beruht. Wie diese Differenz zwischen Neurath und Carnap bei aller gemeinsamen Verpflichtung auf die Einheit der Wissenschaft möglich ist und worum es dabei inhaltlich geht, das werden wir noch besprechen. Voraussehen kann man ja, dass der Unterschied sehr stark mit der jeweiligen Vorstellung von Rationalität zusammenhängen wird. Also das war dieser Exkurs zu dem Thema Einheit, Einheitswissenschaft, der uns aber doch, glaube ich, auch im Hinblick auf Künftiges interessante Aspekte bewusst machen konnte. Jetzt mache ich noch ein, zwei Zusatzbemerkungen zu dem Konzept des logischen Empirismus, soweit wir es bisher skizziert haben. Zusatzbemerkungen zu Fragestellungen bzw. Aufgaben, die sich in dieser Philosophie immanent ergeben und die man einfach nicht erwähnen kann, wenn man schon zwei oder drei Vorlesungseinheiten darüber spricht, die allerdings auch hinsichtlich eines unserer generell interessanten Begriffe, nämlich des Begriffes der Klarheit, interessant sind. Wie funktioniert eigentlich jene Interaktion der Philosophie mit der Wissenschaft? Das ist doch die Schnittstelle, um die es in der ganzen Sache eigentlich geht. Was für eine Art von Interaktion findet da statt? Wir haben ein paar Schlagwörter gehört, aber wir haben eigentlich nicht wirklich ein Bild davon. Wir haben Schlagwörter gehört, die uns sagen, was dabei eine Rolle spielt. Das spielt dabei eine Rolle, die Vorstellung von Einheit der Wissenschaft, das spielt eine Rolle, ein Konzept von logischer Analyse der Sprache, das auf Russell und Whitehead bezogen wird, aber wir haben keine Vorstellung, was da eigentlich gemeint ist. Was für eine Art von Interaktion findet da statt im Unterschied zu jener Art von Einfluss, den die alte Metaphysik auf das Bild und auf das, teilweise auch auf das Selbstbild der Wissenschaften hatte? ein Satz, der ganz genau, der sozusagen als Antwort, ganz genau auf diese Frage gemünzt zu sein scheint, ist die Bemerkung mit der Nummer 6.53 aus Wittgensteins Traktatus. Das ist natürlich ein Text, der früher geschrieben worden ist als alles, was wir da bisher behandelt haben und der auch einen wesentlichen Einfluss auf diese Texte gehabt hat, die wir bisher behandelt haben, aber der eben vor allem auch schon sozusagen eine sehr, sehr eindeutige, wuchtige Antwort auf diese Frage nach der Interaktion von Philosophie und Wissenschaft hat. Also dieser Satz 653 lautet so: Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt. Also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir in Philosophie lehrten, aber sie wäre die einzig streng richtige. Ich werde in den letzten Vorlesungen im Juni dann eigens auf Wittgenstein zu sprechen kommen und dabei auch auf diese hier und ähnliche Stellen. Aber ich betone schon jetzt, dass meines Erachtens eine Aussage wie diese vor allem eine Aufforderung zum Nachdenken ist und nicht einfach nur als eine Parole, als Bekundung einer bestimmten Ideologie oder als Bekundung eines philosophischen Programms genommen werden sollte. Sollte sie nicht. Wenn man den Anfang einer anderen Bemerkung aus dem Traktatus, der Nummer 4.112, aus dem Zusammenhang isoliert, dann könnte man das als eine solche Parole verwenden. Das ist der Satz: Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Das hat man im Wiener Kreis ja auch in der Tat als die große Übereinstimmung, die große Faszination gesehen und sich auf die eigenen Fahnen geschrieben, was nicht heißt, dass man den Einfluss Wittgensteins nicht immer ausreichend gewürdigt und in den Vordergrund gerückt hätte. Aber das, sowas, wenn man das aus dem Zusammenhang, das kann man als so eine Parole sehen, aus dem Zusammenhang genommen, und das haben sie sich auf die eigenen Fahnen geschrieben. Also das wäre so eine Antwort. Wenn man aber diese Bemerkung 4.112 als Ganze liest, sind gewisse eigentümliche Akzente, die da sozusagen über den Rand dieser klaren Feststellung hinausragen, nicht zu übersehen. Der lautet nämlich insgesamt, oder diese Bemerkung lautet nämlich insgesamt so: Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen. Ende. Also, natürlich findet man auch hier viel Übereinstimmung. Man findet sie in der Betonung der Klarheit. Das Klarwerden von Sätzen, das Klarmachen und Abgrenzen der Gedanken. Interessant finde ich besonders die Formulierung mit dem Klarwerden von Sätzen. Vor allem natürlich im Hinblick auf die traditionelle philosophische Bedeutung von Klarheit. Das Klarwerden von Sätzen. Also das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Wie soll man sich das vorstellen? Wenn es sich um einen Prozess handelt, einen Vorgang dabei, bei diesem Klarwerden, dann ist die Frage, ob wir uns das so vorstellen sollen, dass es am Anfang und am Ende immer derselbe Satz ist. Also derselbe Satz, zuerst unklar, dann klar. Das würde dem traditionellen Sinn von Klarheit gerade nicht entsprechen, sondern wäre in dem Sinn der traditionellen Terminologie eine Sache der Deutlichkeit. Aber wenn man die darauf folgenden Worte liest, die Bemerkung zu den trüben und verschwommenen Gedanken, und wenn man das als eine aussagekräftige Parallele nimmt, dann scheint es gar nicht so gemeint zu sein. Das heißt, die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen. Scharf abgrenzen. Diese Worte legen vielmehr das Bild nahe, jetzt bei den Gedanken, von einem trüben Mischmasch, einer Vielheit von Gedanken, in dem die Philosophie nun scharfe Abgrenzungen setzt, durch die einzelne Gedanken klar hervortreten. Das stimmt dann wieder überein mit dem traditionellen Verständnis von Klarheit. Dieser Prozess, von dem ich da spreche und von dem ich jetzt sozusagen eine mögliche oder zwei mögliche Deutungen sozusagen einander gegenübergestellt habe, dieser Prozess hat natürlich, wie Sie alle wissen, einen einfachen Namen, der heißt Analyse. Und wenn die Parallele aussagekräftig ist, dann würde das auch für das Klarwerden von Sätzen bedeuten, dass man als Resultat der Analyse gleichsam Sätze in klarer Abgrenzung voneinander erhält, wo man zuvor vielleicht verschwommene sprachliche Komplexe wahrgenommen hat, einen Anschein von Abhängigkeit und dergleichen. Also letztlich, wenn man die Angelegenheit weiter verfolgt, ginge es hier aus der Sicht Wittgensteins, aber das können wir nicht weiter verfolgen, ging es hier um eine Präzisierung dessen, was philosophische oder logische Analyse im Hinblick auf Bertrand Russell bedeutet, also wie er sozusagen sein Verständnis von logischer Analyse im Hinblick auf Bertrand Russell beurteilt hat, gesehen hat und wie er Russells Positionen teilweise kritisiert, teilweise auch positiv weiterentwickelt hat. Aus unserer Sicht ging es natürlich vor allem um die Bedeutung im Hinblick auf Carnap. Ne? Also das heißt aber insgesamt, dass in weiterer Sicht hier, in einem weiteren Horizont hier, in der Reflexion auf den Analysebegriff, ein über das Stilistische hinausgehendes Verständnis von Klarheit angezielt werden kann, das vor dem Hintergrund der modernen Logik wohl auch Revisionen gegenüber dem traditionellen Terminus Klarheit einschließt. Also insofern ist das schon eine sehr, sehr wichtige Stelle, wenn man dem Klarheitsbegriff jetzt eine innertheoretische Bedeutung in der modernen Philosophie geben will, dieses Verhältnis von Klarheit und Analyse. Die wirklich interessanten Eigentümlichkeiten an der Stelle, also dieses 4.112, liegen aber in den Behauptungen, dass die Philosophie keine Lehre, sondern eine Tätigkeit ist, und dass ihr Werk aus Erläuterungen besteht. An dem letzten Punkt ist dann natürlich genau das Verhältnis der Begriffe Analyse und Erläuterung interessant. Da steht im Hintergrund Gottlob Freges Verständnis von Erläuterung. Das ist eine Sache, die wir jetzt liegen lassen. Wenn man das thematisieren wollte, müsste man eigentlich drei Begriffe, Analyse, Erläuterung und Begründung, bei Frege in Beziehung zueinander setzen und dann sehen, welche Einstellung Wittgenstein dazu hatte. Wie gesagt, das lassen wir jetzt liegen mit der Erläuterung. Aber Dass die Philosophie keine Lehre sein soll, das stellt einen unmittelbaren Zusammenhang her mit der zuerst zitierten Bemerkung, dem Satz 6.5.3 über die richtige Methode der Philosophie. Da heißt es doch am Ende, der andere, dem wir nachweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat, der hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten. Aber es wäre die richtige Methode. Also wenn man das so dahin liest, versteht man ja nur, dass jenem anderen da eine Enttäuschung bereitet würde, ne? Weil er sich doch offensichtlich mehr erwartet hätte von einer philosophischen Lehre. Und zweifellos hat Wittgenstein diese Lesart intendiert, das kommt klar zum Ausdruck. Aber die meines Erachtens wichtigere, die ernste Botschaft verbirgt sich gewissermaßen darunter. Die ernste Botschaft erreicht uns nicht, wenn wir uns nur in die Perspektive jenes anderen versetzen, sondern die wichtige Botschaft erreicht uns nur in der Perspektive der Philosophie. Sie lautet, wenn wir es richtig machen, uns also auf diese Nachweise sprachlicher Nachlässigkeit beschränken, dann werden wir nicht den fatalen Fehler begehen, in unseren Gesprächspartner den Eindruck zu erwecken, ihm das Gefühl zu geben, dass wir Philosophie lehren, dass allgemein Philosophie gelehrt werden kann. Philosophie kann nicht gelehrt werden, sie ist keine Lehre. Also, das ist eine andere Sichtweise und das ist die interessantere. Aus der Sicht der richtigen philosophischen Methode stellt die Enttäuschung des anderen einen Erfolg dar. Wir haben es richtig gemacht, wenn wir ihm diese Täuschung genommen haben, dass Philosophie gelehrt werden kann. Vor allem möchte ich Ihnen nahelegen, dass an dieser Stelle, in diesem Satz mit der Nummer 6.5.3, eben, wie ich gesagt habe, eher ein Problem aufgeworfen wird, als dass eines gelöst würde oder dass eine Parole ausgegeben würde. Das Problem nämlich, ob und wie und zu wem die Philosophie spricht. Und ein Schlüssel, um das zu verstehen, liegt in der Frage, wer eigentlich dieser andere ist, von dem da die Rede ist. Zunächst einmal einer, der etwas Metaphysisches sagen wollte. Man wird da weiterfragen müssen. Hingegen, wer der eine zu jenem anderen ist, das scheint auf jeden Fall klar. Das ist der Philosoph. Aber was ist denn jemand, der so wie dieser andere etwas Metaphysisches sagen will? Ist nicht das gerade ein Philosoph? Man muss an der Stelle, also ich werde ja sagen, aber man muss an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein, denn ganz automatisch folgt das nicht. Man könnte unterscheiden zwischen jemandem, der oder die tatsächlich Philosoph oder Philosophin ist, und etwas sagt, was er oder sie eben für Metaphysik hält oder als solche ausgibt, was aber faktisch nichts als Unsinn ist, weil es das Metaphysische ja nicht gibt. Und auf der anderen Seite aber jemanden, der Philosophie lernen will, und der nicht eine Philosophin oder ein Philosoph ist, sondern der Philosophie lernen will und der Meinung ist, das bestehe darin, dass man etwas Metaphysisches sagen kann. Letztlich wird nur die erste Lesart in Frage kommen, weil man dem bloßen Aspiranten ja noch keine Fehler nachweisen kann. Wer Tennis spielen erst lernen will, hat noch keinen Ball ins Netz geschlagen. Es wird also klar, dass nicht nur der eine, sondern auch der andere Philosoph oder Philosophin ist. Eine Frage, die sich hier stellt, ist, der Philosoph, Philosoph sozusagen, oder ein Philosoph? Natürlich ist man geneigt zu sagen, klar, ein Philosoph, ein anderer Philosoph eben, ein schlechter Philosoph. Einer von denen, die nach Carnap zwar derzeit gerade modern sind oder waren, aber einer gar nicht ruhmreichen Vergangenheit angehören. Wir werden sehen, dass nach Carnaps Auffassung, ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber stimmt schon die Richtung, dieser andere Philosoph letztlich einfach weggewiesen werden sollte aus dem Gebiet der Philosophie woanders hin. Aber hier an dieser Textstelle bei Wittgenstein ist das nicht so einfach. Da spricht mehreres gegen so eine Lösung. Ein Punkt ist, dass zumindest an dieser Stelle Wittgenstein dem anderen ein Bedürfnis nach Belehrung zuzugestehen scheint. Ein Bedürfnis nach Belehrung, das dem anderen zugestanden wird und das der eine durch Verweigerung erfüllt. Der zweite und wichtigere Punkt ist der, wie unterscheidet sich denn der eine Philosoph vom Naturwissenschaftler? Er äußert doch nur Sätze der Naturwissenschaft. Und alles andere, was ihn überhaupt vom Naturwissenschaftler unterscheiden kann oder unterscheiden könnte, ist die Korrektur des anderen Philosophen. Setzt also voraus, dass der andere da bleibt, sozusagen es auf dem Feld bleibt der Philosophie, nicht weggewiesen wird. Der eine Philosoph braucht den anderen Philosophen. Er kann sich selbst ohne diesen anderen überhaupt nicht als Philosoph verstehen. Er wäre einfach ein Naturwissenschaftler. Freilich, was er da wirklich braucht, ist ja offensichtlich nicht eine bestimmte Person. Und der andere wird gar nicht als eine bestimmte Person oder durch weitere Merkmale, sondern nur durch dieses Bedürfnis, etwas Metaphysisches sagen zu wollen, eingeführt oder definiert. Er ist genauso wenig personalisiert wie der eine. Im Grund gibt es in der Konzeption, die an dieser Stelle zum Ausdruck kommt, nur einen Philosophen, der in sich gespalten ist, der auf der einen Seite etwas Metaphysisches sagen will und sich auf der anderen Seite genau in diesem Bedürfnis permanent zurechtweist. Nicht wegweist, sondern zurechtweist. Warum diese Spaltung? Durch die Fiktion oder Benennung eines anderen zum Ausdruck gebracht wird oder vielleicht sogar gebracht werden muss, das ist meines Erachtens eine Frage, die in eine Disziplin gehört, in der noch nicht sehr viel versucht worden ist, in die Disziplin der Psychologie der Philosophie. Nicht zu verwechseln mit dem Umgekehrten einer Philosophie der Psychologie. Aber man könnte sich sowas vorstellen wie eine Psychologie der Philosophie, zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass ich diesen Weg da als den einzig Vernünftigen ansehe, aber er wäre ein Beispiel, in der Art von Gaston Bachelard zum Beispiel. Relativ unabhängig davon, wie man das jetzt sieht, mit dieser Zweiheit, nicht mit diesen zwei Auffassungsmöglichkeiten, das Verhältnis des einen zum anderen als das von Zweien aufzufassen oder als die Spaltung von dem einen. Und wenn man es als die Spaltung von dem einen hat, muss man sich ja erst recht wieder fragen, warum oder welche Notwendigkeit dahinter steckt, die Spaltung in sich mit dem Begriff des anderen zum Ausdruck zu bringen. Also relativ unabhängig von dieser Sache ist und bleibt jedoch, dass die Angelegenheit der Philosophie und jetzt nicht nur die Angelegenheit ihrer richtigen Methode offensichtlich die Erziehung des Philosophen ist. Das ist auch etwas, was man aus dieser Stelle herauslesen muss, meines Erachtens. Und zwar Erziehung in einer wesentlichen und dauernden Spannung oder Inkongruenz, die darin besteht, dass das Bedürfnis nach Belehrung, das in der Philosophie elementar ist, durch Verweigerung erfüllt wird. Enttäuschung als Kriterium, wenn nicht vielleicht sogar als Ursprung des Richtigen, nämlich dann der richtigen Methode. Also man muss da wirklich unterscheiden zwischen dem, wie die Philosophie gesehen wird, ob einmal nur unter diesem Gesichtspunkt der richtigen Methode oder als so ein Gesamtes, eine gesamte Einstellung, die in Wirklichkeit ein Prozess der Erziehung ist, in dem ein bestimmtes Bedürfnis nach Belehrung, das in die Irre gehen kann, nur durch Verweigerung zu erfüllen ist und das eben dann die richtige Methode definiert. Man muss natürlich berücksichtigen, dass nicht jeder Gebrauch der Sprache, in dem gewissen Zeichen keine Bedeutung gegeben wurde, schon einen metaphysischen Anspruch stellen muss. Das ist jetzt nur so eine Nachbemerkung. An dieser Textstelle oder diesen Textstellen war und ist die Übereinstimmung zwischen Wittgensteins Traktatus und den Texten von Carnap sicher genauso wichtig, genauso als wichtig zu bewerten, wie die angedeuteten Differenzen. Diese Differenzen bestehen natürlich vor allem darin, dass im Wiener Kreis über dieses Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft auf eine nicht so spekulative oder nicht so, könnte man sagen, schnippische Weise wie bei Wittgenstein oder auch in meiner Deutung von Wittgenstein, sondern, wie man so sagt, auf konstruktivere Weise nachgedacht worden ist. Und zwar in der Periode von der Mitte der 20er Jahre bis in die späten 30er Jahre sehr, sehr dynamisch. Das ist eine unter dem wissenschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkt sehr, sehr interessante Periode. Wer nicht in dieser, viele, die nicht an dieser Bewegung oder dieser Strömung teilhaben und sie von außen sehen oder kritisch sehen, glauben überhaupt nicht, dass man da, wollen nicht sehen, dass es da Entwicklungen gibt, an denen man interessante Ansatzpunkte auch für konstruktive Auseinandersetzung finden kann, sondern haben wir einfach immer nur so ein Schlagwort. Logischer Positivismus, Neopositivismus, die Positivisten. Also diese Entwicklung kann ich als solche nicht beschreiben, sondern nur kurz gewisse Ausgangspunkte erwähnen. Worum es geht bei so einem konstruktiveren Nachdenken, das ist, glaube ich, notwendigerweise zuerst einmal die allgemeinere Charakterisierung dessen, was so ein sinnvoller Satz im Allgemeinen ist. Die allgemeine Charakterisierung dessen, was wie so ein sinnvoller Satz der Wissenschaft aussieht. Das ist der Komplex oder die Diskussion um den Begriff der Verifikation. Und da weist Carnap und auch andere Mitglieder des Wiener Kreises ja auch wirklich immer auf Wittgenstein hin, als einen entscheidenden Vorläufer. Nehmen wir zum Beispiel wieder aus dem Traktatus den Satz 4.2. Der Sinn des Satzes ist seine Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens der Sachverhalte. Also das scheint sowohl ein Kern oder eine Möglichkeit der Formulierung dieses Verifikationsprinzips zu sein, wie auch einen Kerngedanken von Korrespondenz zu beinhalten. Der Sinn des Satzes ist seine Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens der Sachverhalte. Diese Aussage, worin der Sinn eines sinnvollen Satzes jetzt eigentlich besteht, kann in verschiedenen Richtungen präzisiert werden. In einer Richtung zum Beispiel ist die Folgerung interessant, dass, wenn man nicht angeben kann, wann der Satz jetzt übereinstimmt, beziehungsweise wann er nicht übereinstimmt mit dem von ihm intendierten Sachverhalt, dass dann der Satz eben keinen Sinn hat. Also man muss sozusagen, man muss einen Sachverhalt namhaft machen können und man muss angeben können, was es heißt, mit dem zu übereinstimmen oder nicht übereinzustimmen, wenn man darauf besteht, dass der Satz, den man geäußert hat, einen Sinn hat, ein sinnvoller Satz war. Dasselbe ein bisschen anders und kürzer formuliert, wenn man nicht die Wahrheitsbedingungen eines vorgelegten Satzes angeben kann, dann, oder solange man das nicht kann, solange hat er keinen Sinn. Und umgekehrt, das ist auch sehr wichtig, sein Sinn ist völlig bestimmt durch die Angabe seiner Wahrheitsbedingungen. Aus dieser letzten Formulierung geht nämlich hervor, dass das, was man die grammatische Oberflächenform eines Satzes nennen könnte und was ja in gewisser Weise variabel sein kann, wo es oft sprachlich verschiedene Möglichkeiten gibt, dass also das, was man die grammatische Oberflächenform eines Satzes nennen könnte, keinen direkten Zugang zu seinem Sinn erlauben muss und in der Regel auch nicht erlaubt. Also an der Oberfläche eines Satzes, so wie er in der Kommunikation geäußert wird, kann man in der Regel nicht direkt oder unmittelbar seinen Sinn entnehmen. Wenn ein bestimmter Satz in der grammatischen Form eines Aussagesatzes mit Subjekt und Prädikat zum Beispiel gegeben ist, dann ist sein Sinn im Normalfall nur durch andere Sätze, nämlich die Beschreibung, nämlich diese Sätze, die seine Wahrheitsbedingungen beschreiben, zugänglich. Das, was ich jetzt gerade die Zugänglichkeit des Sinnes genannt habe, ist mehr oder weniger genau das, was man normalerweise mit dem Wort verstehen meint. Und natürlich ist es bei realistischer Betrachtung auch wichtig zu sehen, dass das Verstehen eines Satzes in einer konkreten Situation nicht davon abhängen muss, dass man immer in allen Einzelheiten diese Wahrheitsbedingungen parat haben muss, im Kopf haben muss oder aufsagen können müsste. In der Kommunikation spielt der sinnvolle Satz seine Rolle ganz tadellos, auch unter der bloßen Voraussetzung, unter der bloßen geteilten Annahme, dass seine Wahrheitsbedingungen im Zweifelsfall angegeben werden könnten. Das alles sind Dinge, die für Sätze überhaupt und für die Sätze aller Wissenschaften ganz allgemein gelten. Das ist sozusagen eine Nullstufe, wenn man diese Interaktion beschreiben möchte zwischen der Philosophie, also zwischen dem, was er zum Beispiel einmal, Carnap zum Beispiel einmal als sozusagen Philosophie im Zeichen der logischen Analyse nennt, und der Wissenschaft. Eine Nullstufe, bevor man an diese Schnittstelle kommt. Das Besondere an der Wissenschaft besteht darin, dass in der Angabe der Wahrheitsbedingungen ihrer Sätze bestimmte Normen eingehalten werden müssen, bestimmte Regelmäßigkeiten bestehen, die auch einen normativen Charakter haben, also die eingehalten werden müssen. Die können zum Beispiel die möglichen Beziehungen zwischen den elementaren Gegenständen dieser Wissenschaft betreffen. Vor allem, was die grundlegenden Gegenstände sind, von denen diese Wissenschaft spricht. Das aber, was ich jetzt gesagt habe, das ist noch einmal von außen so gesagt. Nicht? Was würde denn das Besondere des Übergangs zu wissenschaftlichen Sätzen ausmachen? Na klar, dass bei denen die Wahrheitsbedingungen ihrer Sätze, also die Sätze, die diese Wahrheitsbedingungen beschreiben, gewissen Normen entsprechen müssen. Okay, das müsste man übersetzen eigentlich in die Frage, was sind diejenigen Sätze, in denen letzten Endes die Wahrheitsbedingungen aller Sätze dieser oder jener Wissenschaft beschrieben werden? Kann man die auf eine allgemeine Weise charakterisieren? Und an dieser Stelle, das ist die entscheidende Stelle, an dieser Stelle wird aus dem allgemeinen Kriterium für den Sinn eines Satzes, man könnte auch sagen, für den allgemeinen Begriff des sinnvollen Satzes, wird aus diesem semantischen Kriterium das empirische Sinnkriterium. Das ist sehr wichtig, dass das nicht dasselbe ist, sondern man sieht, wo das eine zum anderen wird. Wenn man nämlich sagt, die Wahrheitsbedingungen werden angegeben durch die exakte Beschreibung einer Prozedur der empirischen Überprüfung, dann hat man ein empirisches Sinnkriterium. Ein Beispiel dafür, wie alle Beispiele, ein sehr schlechtes Beispiel, und ich habe es auch so ausgewählt, dass man, auch wenn ich nicht gesagt hätte, es ist ein schlechtes, sofort merkt, dass es ein schlechtes Beispiel ist, weil es nicht exakt ist. Bei weitem nicht so exakt, wie es sein müsste, aber als Anregung für Ihre Vorstellung vielleicht geeignet. Der Sinn des Satzes, diese Marzipankartoffel ist so und so viel Gramm schwer, besteht in der Anweisung, eine Balkenwaage zu nehmen und auf die eine Seite die Marzipankartoffel zu legen und auf die andere Seite ein Gewicht so und so. Also vor allem diese Vorstellung eines Zusammenhangs zwischen Sinn und empirischer Testprozedur, das ist im Laufe der 30er Jahre, auch noch 40er Jahre, intensiv diskutiert und immer weiterentwickelt worden. Ich kann das nicht in die Details dieser Diskussionen verfolgen, sondern nur noch zwei prinzipielle Punkte extra ansprechen, die allerdings sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Das eine ist die Frage, ob man jetzt, das handelt sich so um eine Verschiebung, ob man im Allgemeinen sagen kann, was eine empirische Testprozedur ist. Das ist natürlich ganz enorm wichtig. Das ist ja jetzt was, was für alle Wissenschaften gelten sollte. Man sollte diese Frage, was ist eine empirische Testprozedur, so beantworten können, dass das für alle Wissenschaften gelten kann. Und da gibt es ein erstes Erfordernis, dessen Stellenwert auch dessen Stellenwert genau zu bestimmen, da kann ich Ihnen jetzt auch nichts, aber man sieht, wie wichtig das ist. Nämlich, jeder Test muss als Ereignis oder als eine Serie von Ereignissen in Raum und Zeit beschreibbar oder definierbar sein. Das heißt, in jedem Test, in jeder Beschreibung einer solchen Testprozedur gibt es Raumzeitpunkte, also Quadrupeln von Zahlen, als elementare Referenzgegenstände. Das gilt für alle Wissenschaften. Also für jeden wissenschaftlichen Satz überhaupt gilt nach der Auffassung des frühen Carnap, dass sein Sinn letztlich in der Angabe einer mehr oder weniger langen Reihe von Sätzen darstellbar sein muss, die unter anderem Raumzeitpunkte identifizieren. Diese Forderung, das ist jetzt eine Warnung, die ich da ausspreche, diese Forderung braucht noch nicht eine Festlegung auf das zu bedeuten, was man Physikalismus nennt oder genannt hat. Die Frage, ob dieser logische Empirismus sozusagen als Physikalismus bezeichnet werden kann oder soll, das ist nicht diese Frage hier. Also das ist einmal das eine, die eine Forderung. Wir haben gesagt, was ist so eine allgemeine, kann man so eine, was ist eine empirische Testprozedur? Kann man da allgemeine Erfordernisse dafür angeben? Und das erste ist, es muss sich da um Ereignisse oder Folgen von Ereignissen handeln, die in Raum und Zeit identifiziert werden können. Das andere ist dann die Frage, und die ergibt sich auch mit Notwendigkeit an dieser Stelle, wie man, wenn man diese erste Bedingung oder Forderung akzeptiert hat, dann die Ereignisse beschreibt, um die es sich bei diesen Testprozeduren handelt. Und das ist jetzt auch wieder ein entscheidender Punkt. Wie werden denn diese Ereignisse beschrieben? Auch da gibt es in der Geschichte des modernen Empirismus, der modernen empiristischen Wissenschaftsphilosophie, sehr dynamische Entwicklungen. Da kann man sich zum Beispiel, und das steht da so bei Carnap am Anfang, eigentlich im Vordergrund, da kann man sich zum Beispiel darauf festlegen, dass diese Ereignisse immer in einer Beobachtung, in einer Sprache der Beobachtung beschrieben werden müssen. Und dann sind die Referenten der einfachsten Zeichen so einer Sprache zum Beispiel Sinnesdaten, was man beobachtet hat. Aber man kann auch andere Auffassungen entwickeln, wie diese Ereignisse zu beschreiben sind. Man kann auch zum Beispiel, dass bestimmte Arten von Objekten, die da beobachtet werden, die primären Referenten in solchen Beschreibungen sind. Wenn man in diesem Sinn zum Beispiel, das wäre noch ein kleines Schrittchen weiter, aber dann aufgrund irgendeiner Überlegung meint, sogenannte physikalische Gegenstände auszeichnen zu können. Also Gegenstände, zu denen man nur im Rahmen sozusagen physikalischer Theoriebindung und Experimente Zugang hat. Wenn man das sagt, dass das die Sprache ist, die man wählt, dann kann man von Physikalismus sprechen. So ist das, glaube ich, auch historisch wirklich halbwegs getreu beschrieben, wie die Diskussion um den Physikalismus aufgekommen ist. Die allerwichtigsten Entwicklungen auf diesem Gebiet aber, und das gilt jetzt besonders für Carnap selbst, gehen aus von der Einsicht, dass die Entscheidung für so eine bestimmte Beschreibungssprache offen gehalten werden kann. Das ist das Allerwichtigste, weil es nämlich möglich ist, Kriterien dafür zu erarbeiten, nach denen man beurteilen kann, ob und wie weit verschiedene solche Beschreibungssprachen die gleichen Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck bringen können, also in gewissen Hinsichten äquivalent sind. Diese Idee, dass man formal Bedingungen angeben kann, nach denen man sagen kann, aha, wenn das so beschrieben wird, dann lässt sich das auch, was in der Sinnesdatensprache beschrieben wird, kann auch in eine Objektsprache, in eine objektbeschreibende Sprache übersetzen. Wenn man solche Bedingungen formal angeben kann, dann kann man das einen Anknüpfungspunkt für etwas nennen, was den Namen Toleranzprinzip verdient. Also dass sozusagen die Wahl, dass man in der Wahl der primären Beschreibungssprache Toleranz üben kann oder soll. Ich lese Ihnen jetzt zu diesem speziell, das ist das Wichtigste, das ist die wichtigste Entwicklung. Also man kann, in Wirklichkeit ist es von Anfang an irgendwie da, wie man an vielen Texten von Carnap zeigen kann. Es liegt sozusagen von Anfang an in der Luft, aber es wird natürlich erst ein wirklich relevantes Thema oder eine relevante Entwicklung in dem Moment, wo man tatsächlich diese formalen Kriterien ausdrücklich darstellen kann. Ich lese Ihnen jetzt eine Stelle vor zu diesem Thema aus der Autobiografie von Carnap, die ein bisschen allgemeiner, aus einem allgemeinen Horizont dann auf diese Frage konvergiert. Also er sagt da im 11. Kapitel dieser Autobiografie Folgendes, ich lese kursorisch vor. Während meines ganzen Lebens hat mich das Phänomen der Sprache fasziniert. Es ist doch erstaunlich und erfreulich, dass wir durch gesprochene Laute oder geschriebene Zeichen miteinander kommunizieren können, dass wir Tatsachen beschreiben oder Gedanken und Gefühle ausdrücken und das Handeln anderer beeinflussen können. Schon in der Schule interessierten mich Sprachen, vor allem Latein. Ich dachte oft daran, Sprachwissenschaftler zu werden, neigte aber mehr zu theoretischer Konstruktion und Systematisierung als zur Tatsachenbeschreibung. Ja, das ist schon mal eine Stelle, auf der wir ein bisschen aufpassen können. Deshalb interessierten mich mehr solche Probleme, die mit Planung, Aufbau und Konstruktion von Sprache zu tun hatten. Es gibt zwei ganz verschiedene Gebiete, auf denen Probleme der Sprachkonstruktion mich stets lebhaft interessiert haben. Das erste betrifft die Konstruktion von Sprachsystemen in der symbolischen Logik. Das zweite hat mit dem Problem der Konstruktion einer Hilfssprache für internationale Kommunikation zu tun. Das ist etwas, was, glaube ich, Wittgenstein an dem Carnap nie verstanden hat, dessen Interesse für solche Kunstsprachen wie Esperanto und so. Jetzt mache ich weiter mit dem Vorlesen. Die beiden Probleme sowie die möglichen Lösungsmethoden sind völlig verschieden. Es scheint jedoch eine psychologische Affinität zwischen beiden Richtungen zu bestehen. Und dann kommt auf Leibniz zu sprechen, der tatsächlich geglaubt hat, man könnte da einen gemeinsamen Lösungsansatz für beides finden. Also weiter mit Carnap. Betrachten wir zuerst jenen Aspekt der Arbeit der Logiker, bei dem es um die Planung neuer Sprachformen in der symbolischen Logik geht. Als ich Freges Symbolsystem kennenlernte, stellte sich mir noch nicht sogleich die Frage der Planung. Denn Frege führte lediglich seine Notation und Sprachstruktur vor, bewies Theoreme und zeigte Anwendungen, sagte aber sehr wenig über seine Beweggründe zur Wahl dieser besonderen Sprachform. Erst später, als ich mit den völlig anderen Sprachformen der Principia Mathematica, der Modallogik von Lewis, der intuitionistischen Logik von Brouwer und Heiting und dem typenlosen System von Quine und so weiter bekannt wurde, ging mir die unendliche Vielfalt möglicher Sprachformen auf. Zum einen wurden mir die Probleme bewusst, die mit dem Auffinden einer passenden Sprachform für vorgegebene Zwecke verbunden sind. Zum anderen sah ich ein, dass man nicht von der richtigen Sprachform sprechen kann, weil verschiedene Formen unter verschiedenen Gesichtspunkten andere Vorzüge haben. Diese Einsicht brachte mich zum Toleranzprinzip. Mit der Zeit wurde mir klar, dass unsere Aufgabe die Planung von Sprachformen ist. Planen heißt, sich die allgemeine Struktur eines Systems auszudenken und an verschiedenen Stellen des Systems eine Wahl unter vielfältigen, theoretisch unendlichen Möglichkeiten zu treffen, und zwar so, dass die vielfältigen Merkmale zusammenpassen und das sich ergebende Gesamtsprachsystem bestimmte vorgegebene Anforderungen erfüllt. Und dann Wittgenstein geht nochmal auf Wittgenstein ein und so und meint, dass er von dort wesentliche Begriffe übernehmen kann. Begriff der Wahrheitsmöglichkeiten, Spielraum eines Satzes, Erklärung logischer Wahrheit mit dem Begriff der Tautologie und so weiter. Und dann sagt er eben, dass er sich einem Flügel in der Entwicklung der analytischen Philosophie zugehörig fühlt, wo es um die Konstruktion von Sprache geht. Konstruktion von Sprache. Also, jetzt mache ich da Schluss mit dieser kursorischen Wiedergabe. Das ist eine sehr allgemeine Beschreibung seines Interesses, das wir ja hier in einer spezifischeren Ausprägung diskutieren wollen. Aber auch in dieser allgemeinen Beschreibung ist zum Beispiel das Wort von der Konstruktion schon sehr bedeutsam. Es zeigt, dass nach seiner Auffassung in der Philosophie etwas getan wird, was man so oder auch anders tun kann. Also im Aufbau, in dem logischen Aufbau der Welt, hat er ein solches, wie er sagt, Konstitutionssystem, für sein Konstitutionssystem eine bestimmte solche Basis ausgewählt, ne? Also das Eigenpsychische, wie er sagt. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt mit dem Möglichen, wie, in welcher Art und Weise sind eigentlich grundsätzlich so, dass das allgemein gültig ist für alle Wissenschaften, die Ereignisse zu beschreiben, die diese Testfolgen ausmachen. Ich lese Ihnen da jetzt drei auseinanderliegende Stellen aus dem logischen Aufbau der Welt vor, wo man ein bisschen sieht, ein bisschen, ganz grob sozusagen, die verschiedenen Stufen. Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen, sagt er am Anfang, ist die Aufstellung eines erkenntnismäßig logischen Systems der Gegenstände oder der Begriffe, des Konstitutionssystems. Der Ausdruck Gegenstand wird hier im weitesten Sinn gebraucht, nämlich für alles das, worüber eine Aussage gemacht werden kann. Also nicht nur Dinge, sondern auch Eigenschaften, Beziehungen, Klassen, Relationen, Wirkliches und Unwirkliches. Also alles, worüber eine Aussage gemacht werden kann. Das Konstitutionssystem stellt sich nicht nur wie andere Begriffssysteme die Aufgabe, die Begriffe in verschiedene Arten einzuteilen und die Unterschiede und gegenseitigen Beziehungen dieser Arten zu untersuchen, sondern die Begriffe sollen aus gewissen Grundbegriffen stufenweise abgeleitet, konstituiert werden, sodass sich ein Stammbaum der Begriffe ergibt, in dem jeder Begriff seinen bestimmten Platz findet. Und das Besondere ist eben, in dieser Philosophie, das Besondere ist eben, dass da nicht eine Vorstellung von Allgemeinheit, von Allgemeinheitshierarchien maßgeblich ist für diese Reihung, für diese Hierarchie und auch nicht von vornherein, obwohl das ist dann natürlich kann zu einem Problem gemacht werden, nicht von vornherein ein bestimmter Begriff von Ableitbarkeit oder Beweisbarkeit, sondern das Entscheidende für die Anordnung dieses Stammbaums eben in diesem Verifikationsprinzip liegt, in der Art und Weise, wie ist die Sprache beschaffen, in der die Ereignisse beschrieben werden, die Testfolge sozusagen für den Sinn, für den empirischen Sinn eines Satzes ausmachen. Und dann fährt er da am Anfang fort, also das ist ganz am Anfang, indem er den Begriff der Zurückführbarkeit erklärt. Also das ist vielleicht nicht so eine entscheidende Sache. Ich blätter jetzt in dem Buch sehr viel weiter von der Seite 2 oder 3 auf die Seite 74. Nach der im ersten Teil entwickelten Methode sollen nun die Erkenntnisgegenstände in Bezug auf ihre Zurückführbarkeitsbeziehungen geprüft werden. Und dann kommt er auf den Begriff der erkenntnismäßigen Primarität oder Priorität. Ein Gegenstand heißt erkenntnismäßig primär in Bezug auf einen anderen, den erkenntnismäßig sekundären, wenn der andere durch Vermittlung des Ersten erkannt wird und daher zu seiner Erkennung die Erkennung des Ersten voraussetzt und so. Und dann spricht er da über verschiedene Möglichkeiten, wie man das einlösen kann und ein paar Seiten weiter. Das ist jetzt das Letzte, was ich Ihnen da aus dem Aufbau vorliest. Seine Entscheidung für eine bestimmte solche Basis, auf die dann alles andere zurückgeführt werden muss. Also diese Entscheidung ist nicht, noch einmal, diese Entscheidung ist nicht irgendwie metaphysisch begründet oder so, sondern die ist auch offen. Die ist offen und es ist pragmatisch abzuwägen. Er gibt gewisse pragmatische Argumente dafür, was er für eine Grundsprache dieser Beschreibung auswählt, nämlich eben das, was er das Eigenpsychische nennt. für die Wahl der Basis innerhalb des Psychischen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das Eigenpsychische oder die allgemeinpsychische Basis. Bei eigenpsychischer Basis wird die Auswahl der Grundelemente auf solche psychischen Gegenstände beschränkt, die jeweils nur einem Subjekt gehören. Ja, also, und dazu entschließt er sich. Einer der Gründe, warum er sich dafür entschließt, ist ein sozusagen sowas Ähnliches, ja, ein pragmatischer und auch ein bisschen systematischer Grund. Wenn man allgemeinpsychisches, also beides, sowohl das allgemein wie auch das eigenpsychische, sind natürlich verschieden von der Strategie Objekte. Also hier ist eindeutig kein Physikalist, ne? Er ist kein Physikalist. Was ein physikalischer Gegenstand ist, wird erst konstruiert auf der Basis der grundsätzlichen Beschreibung in so einer Sinnesdatensprache. Aber interessant ist ein Argument, das für das Eigen und gegen das Allgemeinpsychische als Basis spricht, weil wenn man vom Allgemeinpsychischen redet, dann müsste man auch das Fremdpsychische mit einbeziehen. Und das Fremdpsychische ist etwas, sagt er, was uns immer nur auf dem Umweg über Physisches zugänglich ist, und damit wäre sozusagen die Reinheit dieser ursprünglichen, dieser primären Beschreibungssprache verloren. Da wäre die sozusagen kontaminiert. Also das habe ich jetzt nur, da sehen Sie ein bisschen, was dann innerhalb des Werkes selbst, seines großen frühen Werkes selbst, sozusagen dem entspricht, was er in der Autobiografie da sein Interesse an der Konstruktion von Sprachen bezeichnet hat. Man muss, wie gesagt, die Wahl dieser Basis für das Konstitutionssystem vor allem aus seiner späteren Perspektive als nur eine Möglichkeit ansehen. Was uns jetzt interessiert, ist das resultierende Bild von der Interaktion von Philosophie und Wissenschaft. Um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, habe ich ja diese Stellen vorgelesen. Es sieht nicht nur konstruktiver aus als die Szenarien, die ich aus der Wittgenstein-Stelle herausgelesen habe, sondern hat sich auch den Begriff der Konstruktion positiv angeeignet. Also diese Philosophie hat den Begriff der Konstruktion als einen wesentlichen Begriff in ihrem Selbstverständnis einen Platz gegeben. Es gibt die Logik, es gibt die Wissenschaften und es gibt dazwischen diese philosophische Entwicklung von Konstitutionstheorien. Sehr wichtig zu sehen, dass es deswegen noch lange nicht jetzt dann philosophische Sätze oder der Philosophie eigene Gegenstände gäbe. Und man kann das Prinzip der Neutralität auch jetzt noch gewahrt sehen. Es hat allerdings seinen Sinn ein bisschen geändert oder seinen Sinn erweitert, dieser Neutralitätsgedanke. Weil es sich jetzt nicht mehr nur darum handelt, dass die formale Logik für alle Gegenstandsbereiche ein und dieselbe ist. Es hat jetzt auch von dem, das Neutralitätsprinzip hat jetzt auch von dem Toleranzgedanken etwas aufgenommen. Neutralität als Übersetzbarkeit oder Äquivalenz in irgendeiner für wichtig erachteten Hinsicht. Die Wahl einer Basis für ein Konstitutionssystem verpflichtet nicht darauf, bestimmte Gegenstände bedingungslos als die primären anzunehmen. Genauso deutlich aber sollte sein, wie sehr sich dieses Konzept von dem an Wittgenstein entwickelten Szenario unterscheidet. Die Philosophie hat zwar auch jetzt noch bei Carnap keine eigenen Sätze, aber sie hat etwas zu sagen. Sie erfüllt auf eine neue und durchdachte, reflektierte Weise das Bedürfnis der Wissenschaft nach begrifflicher Erklärung, das wir schon beim Mach benannt gefunden haben. Und wir haben zuletzt im Toleranzprinzip auch noch einen Aspekt kennengelernt, in dem die Philosophie sich von der Wissenschaft unterscheidet, denn die Wissenschaft strebt kategorische Aussagen an. Im Unterschied zur Philosophie. Es gibt noch viele andere Aspekte, Gesichtspunkte, die sehr, sehr wichtig wären für die Beurteilung der Beziehung, die sich so jemand wie Carnap zwischen Philosophie und Wissenschaft vorstellt. Also ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt ist die Frage, liegt in der Auffassung von Logik als solcher, nämlich vor allem der Frage der Erweiterung der Logik, was ich zum Beispiel zu einer Modallogik, zu einer temporalen Logik, das ist einer der großen Vorteile, die die moderne Logik, die von Frege her herkommt, bietet, ist, dass sie sozusagen diese Basis, die von Frege entwickelt wurde, behalten kann und erweitert werden kann, ohne dass man sozusagen einen Neuansatz von Grund auf braucht. Die entscheidenden Fragen für den Bereich, den wir da jetzt diskutiert haben, die entscheidenden Fragen nach gerechtfertigten oder nicht gerechtfertigten Erweiterungen sind die, ob Identität ein logischer Begriff ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Frage besonderer Relationen. Also das ist natürlich dasselbe, man kann sagen, Identität ist, sozusagen, aber man kann sagen, man hat eine Grenze, weil man, wenn man Identität als einen logischen Begriff zulässt, die Chancen enorm viel größer werden, sozusagen eine Grundlegung der Mathematik von der Logik aus zu leisten. Dann ist aber noch immer eine gewisse Begrenztheit da. Wenn man allgemeiner eine Relation an Logik einbaut und sagt, das ist noch Logik, dann kann man viel mehr Wissenschaftstheoretisches ableiten. Das greift natürlich ineinander mit diesem anderen Motiv einer Konstitutionstheorie. Carnap legt am Anfang des Aufbaus ja großen Wert darauf zu sagen, dass er das gar nicht hätte entwickeln können, ohne die moderne Relationenlogik, die vor allem auf Russell zurückgeht. Also das greift ineinander, das gehört zu der Dynamik dieser Entwicklung. Wir haben in diesem kleinen Exkurs zur Wissenschaftsphilosophie des logischen Empirismus nebenher auch gesehen, welche Rolle nicht nur auf der stilistischen Ebene, sondern eben auch im Selbstverständnis der Philosophie der Begriff der Klarheit spielt. Grob gesagt, vor allem als ein Begriff, mit dem die jeweilige Vorstellung von Analyse erläutert werden kann. Also da ging es zum Beispiel um solche Fragen, wie verhalten sich in einer bestimmten Vorstellung von Analyse die Begriffe der Klarheit auf der einen Seite und der Begriff der Elementarität zueinander. Was hat das zu tun? Ist das immer automatisch miteinander vereinbar? Zerlegung in Elemente und Klarheit. Aber worauf ich jetzt hinweisen will, ist ein bisschen was anderes. Das ist der Umstand, dass dieser Begriff eben nicht nur im Programm, im Selbstverständnis und wohl auch in den innertheoretischen Zusammenhängen dieser Philosophie eine Rolle spielt, sondern vor allem auch auf sie selbst als Ganze eine Anwendung hat. Sozusagen auf die Philosophie als solche. Und jetzt lese ich da noch einmal zuerst eine Stelle aus dem Traktatus von Wittgenstein vor, den Satz 4.111, der lautet: Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. Das Wort Philosophie muss etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht. Also was davon klar unterscheidbar ist. Die Philosophie selbst ist etwas, was nach klarer Unterscheidbarkeit von anderem verlangt. Das gilt natürlich auch für Carnap. Die Wissenschaften sind durch ihre je eigenen Sätze, die etwas über die Wirklichkeit sagen, charakterisiert. Die Philosophie unterscheidet sich von allen denen dadurch, dass sie keine eigenen Gegenstände hat. Sie analysiert und konstruiert, wenn ich das so grob sagen darf, aber in Übereinstimmung zumindest mit seiner Selbstbeschreibung in der Autobiografie, die Philosophie analysiert und konstruiert Sprachen. Das ist etwas, Klammer, kleine Fußnote, wo dann natürlich ganz vehement Quine auftreten wird in den 50er Jahren im Sinne einer Philosophie des Naturalismus, einer Kontinuität von empirischer Wissenschaft und Philosophie, insbesondere Erkenntnistheorie, Ende der Fußnote. Aber mich interessiert an dieser Selbstanwendung der Klarheit auf Philosophie der Zusammenhang mit dem Motiv der Kritik. Die Philosophie abgrenzen zu können von der Wissenschaft, und zwar tatsächlich in dem Sinn von Kant, nämlich, dass gewissermaßen eine gemeinsame Grenze bestimmt wird. Das ist das Motiv der Kritik als ein eigener Aspekt von Modernität im frühen 20. Jahrhundert. Und da geht es eben nicht nur um das Verhältnis zur Wissenschaft, sondern um die Abgrenzung der Philosophie nach allen möglichen Richtungen. Und wie Carnap sich das vorgestellt hat, diese Abgrenzung nach allen möglichen Richtungen und nicht nur gegen die Wissenschaft, das zeige ich Ihnen jetzt wieder, indem ich wieder kursorisch ein paar Stellen vorlesen werde vom Schluss dieses Aufsatzes über die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Da geht es konkret um das, was ich vorhin einmal die Wegweisung dessen, der etwas Metaphysisches sagen will, aus der Philosophie genannt habe. Und es ist erstens wichtig, dass es so geschieht, auch bei Carnap, dass diesem anderen dann auch wirklich sein eigener Bereich zugewiesen wird. Das ist etwas, was bei Wittgenstein eigentlich nicht so klar ist, ne? Obwohl der ja nicht so ein Wegweiser, habe ich gesagt, ein Wegweiser ist, aber da liegt ein bisschen ein Unterschied, weil die Unterschiedenheit der Philosophie oder die Unterschiedenheit der Philosophie von allem mündet bei Wittgenstein in die negative Feststellung, dass mit der Lösung aller ihrer Probleme die eigentlichen Probleme noch nicht gelöst sind. Das ist viel negativer, als was wir jetzt bei Carnap sehen werden, der dem anderen, der da abgewiesen wird, zumindest seinen eigenen Bereich positiv zugesteht. Und interessant ist eben nicht nur das, sondern auch welcher Begriff da jetzt zusätzlich ins Spiel kommt. Also da lese ich Ihnen vom Ende von den letzten drei Seiten oder so kursorisch ein bisschen was vor. Da sagt er, also es geht um die, was ist jetzt da mit der Metaphysik, wenn wir sie erledigt haben? Was ist das eigentlich? Was war da los, damit dieses Missverständnis aufkommen konnte, dass das richtige Philosophie ist? Und dann sagt er, die Scheinsätze der Metaphysik dienen nicht zur Darstellung von Sachverhalten, weder von Bestehenden, dann wären es ja wahre Sätze, noch von Nichtbestehenden, dann wären es wenigstens falsche Sätze. Sie dienen zum Ausdruck des Lebensgefühls. Dann überspringe ich jetzt einiges, und wir finden, dass auch die Metaphysik dem Bedürfnis entspringt. Er sagt dann ein bisschen was alles da in Frage kommt, wenn es um den Ausdruck des Lebensgefühls geht. Und dann fange ich jetzt wieder an, wörtlich vorzulesen. Wir finden, dass auch die Metaphysik aus dem Bedürfnis entspringt, das Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen. Die Haltung, in der ein Mensch lebt, die gefühls- und willensmäßige Einstellung zur Umwelt, zu den Mitmenschen, zu den Aufgaben, an denen er sich betätigt, zu den Schicksalen, die er erleidet. Dieses Lebensgefühl äußert sich, meist unbewusst, in allem, was der Mensch tut und sagt. Es prägt sich in seinen Gesichtszügen, seiner Haltung und so weiter aus. Manche Menschen haben nun das Bedürfnis, darüber hinaus noch einen besonderen Ausdruck für ihr Lebensgefühl zu gestalten, indem es konzentrierter und eindringlicher wahrnehmbar wird. Sind solche Menschen künstlerisch befähigt, so finden sie in der Formung eines Kunstwerks die Möglichkeit, sich auszudrücken. wie sich in Stil und Art des Kunstwerks das Lebensgefühl kundgibt, ist von verschiedenen Gelehrten schon klargelegt worden, zum Beispiel von Tiltei. Da wird häufig der Ausdruck Weltanschauung gebraucht, wir vermeiden ihn lieber. Hierbei ist für unsere Überlegung nur dies wesentlich, dass die Kunst das Adäquate, die Metaphysik aber ein inadäquates Ausdrucksmittel für das Lebensgefühl ist. An und für sich wäre natürlich gegen die Verwendung irgendeines beliebigen Ausdrucksmittels nichts einzuwenden. Bei der Metaphysik jedoch liegt die Sache so, dass sie durch diese Form ihrer Werke etwas vortäuscht, was sie nicht ist. Die Form ist die eines Systems von Sätzen, die in scheinbarem Begründungsverhältnis zueinander stehen, also die Form einer Theorie. Aber das ist eine Täuschung und nicht nur der Metaphysiker selbst befindet sich in der Täuschung, dass durch die metaphysischen Sätze nicht nur der Leser, sondern auch der Metaphysiker selbst befindet sich in dieser Täuschung, dass durch die metaphysischen Sätze etwas besagt ist, Sachverhalte beschrieben sind und so weiter. Und dann sagt er noch, was wäre so, also die Metaphysik ist ein Irrtum, ne? Ein falsches Selbstverständnis. Dann hat er was über die Dichtung, hat er da was gesagt. Dann kommt der Absatz, der beginnt so. Vielleicht ist die Musik das reinste Ausdrucksmittel für das Lebensgefühl, weil sie am stärksten von allem Gegenständlichen befreit ist. Das harmonische Lebensgefühl, das der Metaphysiker in einem monistischen System zum Ausdruck bringen will, kommt klarer in Mozartscher Musik zum Ausdruck. Und wenn der Metaphysiker sein dualistisch-heroisches Lebensgefühl in einem dualistischen System ausspricht, tut er es nicht vielleicht nur deshalb, weil ihm die Fähigkeit Beethovens fehlt, dieses Lebensgefühl in adäquatem Medium auszudrücken? Metaphysiker sind Musiker ohne musikalische Fähigkeit. Dafür besitzen sie eine starke Neigung zum Arbeiten im Medium des Theoretischen und so weiter und so weiter. Also Metaphysik ein Ersatz. Unzulänglicher Ersatz für die Kunst. Aber das, was der Metaphysiker will, das hat einen Platz. Der ist verschieden. Der ist abgetrennt eben von dem. Und dann endet dieser Text mit einer Bemerkung, die sozusagen ein Lob auf Nietzsche ist. Nietzsche wäre einer gewesen, der das, was er Carnap da jetzt als problematisch beschrieben hat, verstanden hat. Derjenige Metaphysiker, lese ich jetzt wieder wörtlich vor, der vielleicht die stärkste künstlerische Begabung besaß, nämlich Nietzsche, am wenigsten in den Fehler dieser Vermengung geraten ist. Ein großer Teil seines Werks hat vorwiegend empirischen Inhalt und so weiter. In dem Werk aber, in dem er am stärksten das zum Ausdruck bringt, was andere durch Metaphysik oder Ethik ausdrücken, nämlich im Zarathustra, wählt er nicht die irreführende theoretische Form, sondern offen die Form der Kunst der Dichtung. So endet dieser Aufsatz von Carnap. Also das Motiv einer ehrlichen, klaren Trennung der Lebensbereiche als eminent kritisches Motiv. Und da gibt es einen Zusammenhang, nicht nur mit Kant, sondern tatsächlich vor allem auch Übereinstimmung mit Autoren wie Karl Kraus oder Adolf Loos, insbesondere Adolf Loos. Adolf Loos war sozusagen der diesen Gedanken eines kritischen Auseinanderhaltens der Lebensbereiche am stärksten akzentuiert hat von allen Intellektuellen in dieser Phase, der Auffassung immer Ausdruck gegeben hat, die Auffassung immer vertreten hat, dass die einzelnen Interessen, denen man nachgeht, nur in so einer Trennung sozusagen zu ihrem Recht kommen können und in der Vermanschung sozusagen, das was Carnap gerade vorhin beschrieben hat, sozusagen allen Unrecht geschieht. Wir werden darauf ja noch eingehen. Aber jetzt eine allgemeine Bemerkung zum Schluss. Schafft bei Licht betrachtet die Vorstellung der Klarheit hier, die Vorstellung der klaren Trennung von Ausdruck des Lebensgefühls und dem Willen, wahre Behauptungen aufzustellen, schafft diese Vorstellung der klaren Trennung hier nicht eine Verwirrung, vor allem wenn wir sehen, wie Ausdruck des Lebensgefühls und wissenschaftlicher Wahrheitsanspruch auseinandertreten, denn steht nicht das, diese Klarheit der Trennung, gegenüber dem, was wir im Vorwort gesehen haben, der Vorstellung der Klarheit als gemeinsames Ziel, wie das das Vorwort des Aufbaus reklamiert. Da wird ja Klarheit nicht sozusagen als das Ziel einer klaren Trennung ausgegeben, sondern wird Klarheit als das Gemeinsame derer, die da eigentlich getrennt werden, gesehen. Dass ich da darauf aufmerksam mache, dass da eine Spannung besteht, das ist keine Wortglauberei. Da liegt in Wirklichkeit ein ganz eminent wichtiger Punkt, eine Quelle großer und immer wiederkehrender und fataler Täuschung. Die Klarheit, die in der Trennung der Lebensbereiche, also die kritische Klarheit sozusagen, die in der Trennung der Lebensbereiche angestrebt wird, bei der geht es um etwas Reales. Das ist letztlich eine politische Aufgabe. Die Klarheit als gemeinsames Ziel ist eine stilistische Kategorie, was er da im Vorwort beschrieben hat. Ästhetisch, anfällig für ideologischen Missbrauch, für die Vortäuschung einer Gemeinsamkeit oder gar Einheit in der Sache, in der Substanz, die Vortäuschung einer substanziellen Gemeinsamkeit in etwas, was eigentlich unter der anderen Perspektive getrennte Lebensbereiche sind oder sein sollten. Gegen diese Verwechslung von stilistischer Klarheit auf der einen Seite und der klaren Trennung der Lebensbereiche auf der anderen Seite hat niemand so, also darauf hat niemand so allergisch reagiert wie Adolf Loos. Darin liegt seine eminente Bedeutung als Maßstab für bestimmte wesentliche Aspekte, wenn wir über Modernität reden wollen. Also, um ein Beispiel zu geben, seine Kritik an solchen Fällen, wo die Leute glauben, sie sind modern oder sie bauen in seinem Sinn, wenn es riesig große Fenster in die Fassaden ihrer Villen hineinbauen. Riesig große Fenster, die nach außen hin demonstrieren, dass im Inneren eine klare Helligkeit herrscht. Das ist genauso Kitsch in seinen Augen wie irgendwelche geschnörkelten Ornamente am Waschbecken oder die berühmten Amazonen auf dem Fleischteller. Aber, also, weil das nur die Vortäuschung, ne? Nur ästhetisch, ideologisch und nicht, wie bei ihm, sozusagen die eigentliche Basis wäre, wo die eigentliche Trennung ist, an dem Begriff der Funktion, also zwischen Funktion und Ausdruck. Aber das werden wir noch genauer diskutieren, vor allem auch den Einfluss von entgegengesetzten Vorstellungen. Also den Einfluss von solchen Vorstellungen, die genau die Einheit aller Lebensbereiche, eine Einheit von Spiritualität, Religion, Philosophie, Architektur im Leben beanspruchen. Und die Bedeutung solcher Vorstellungen im Mittelalter und ihr oft subkutaner Einfluss in verschiedenen Strömungen von Philosophie, Kunst und Architektur im 20. Jahrhundert. Also zum Beispiel, aber damit höre ich jetzt auf, das sind für heute meine letzten Worte, zum Beispiel die Spannungen, die in dieser Hinsicht bestehen in der Ideologie, aber das war natürlich in der Zeit nicht immer die gleiche, die hat sich gewandelt, in der Ideologie des Bauhaus. Da kann man sehen, wie diese Spannungen von Vorstellungen von Abstimmung von klar voneinander getrennten im Leben oder nur Einheit von allem im Leben unter einem gemeinsamen Prinzip, wie die zueinander sich verhalten. Und was ich interessant finde, ist halt eben, am Bauhaus kann man das sehr schön sehen und genau sehen, zum Teil natürlich auch, wie gesagt, in einer Abfolge von verschiedenen maßgebenden Programmatiken, die dort geherrscht haben. Meine Intention halt wäre, ein Gefühl für diese Art von Spannungen in der Philosophie, ein Gefühl für diese Art von Spannungen in der Philosophie zu erzeugen. Für heute mache ich Schluss, bis nächste Woche.